Radio 1. Die Profis. Mit Sophia Wetzke.
Guten Morgen am Samstag. Wir sprechen heute unter anderem über 80.000 Jahre alte Steinwerkzeuge, die vor kurzem auf der arabischen Halbinsel gefunden worden sind. Wir reden über die Frage, ob sich Amokläufe und Terroranschläge besser verhindern lassen könnten, wenn man bei mutmaßlichen Tätern vor der Tat genauer hinschaut, was sie so von sich geben und posten zum Beispiel. Und wir beschäftigen uns außerdem mit dem Fakt, dass die Trump-Regierung die Wissenschaft in den USA gerade massiv einschränkt. Und gleich spielen wir den Scanner. Es gibt ein wunderbares Buch zu gewinnen. Herzlich willkommen zu 3 Stunden Wissenschaft auf Radio 1. Jeden Samstagvormittag können Sie hier Ihren wissenschaftlichen inneren Kompass unter Beweis stellen. Wir präsentieren Ihnen mehrere Meldungen aus der Welt der Forschung und Sie setzen Ihren messerscharfen Verstand ein und sagen mir, ist diese Meldung richtig oder falsch? Zu gewinnen gibt es heute ein wunderbares Buch vom Soziologen Stefan Selke. Es heißt Wunschland, von irdischen Utopien zu Weltraumkolonien, eine Reise in die Zukunft unserer Gesellschaft. Und auf 528 Seiten beschreibt Stefan Selke hier Zukunftsszenarien für das ideale Leben. Von anarchistischen Reformkommunen schreibt er da, von Smart Cities, von geplanten Unterwasserstädten, aber auch von Kolonien auf dem Mond oder den Mars. Und gleichzeitig schaut er in den Rückspiegel und zeigt uns, was wir von bereits erprobten utopischen Projekten lernen können. Wenn Sie dieses Buch gewinnen wollen und vielleicht gleich noch das Jahresabo von Mare, der Zeitschrift der Meere, obendrauf, dann bewerben Sie sich jetzt für den Scanner.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Ich sehe hier diverse blinkende Telefonleitungen und in einer davon ist Ronny. Guten Morgen, ne?
Ja, guten Morgen, Sophie.
Hallo Ronny, du klingst auch noch so ein bisschen verschlafen oder ist deine Stimme immer so basslastig?
Naja, ich glaube, ich bin noch ein bisschen verschlafen, aber ich habe schon eine tiefere Stimme.
Das Gehirn ist hoffentlich aber schon fit heute.
Ja, wir haben schon gefrühstückt, der Kaffee ist durch und wir sitzen beim Kniffel. Ja.
Ist das so eine Familientradition bei euch, Kniffel am Samstagmorgen?
Ja, so kann man das sagen.
Das finde ich
großartig. Samstag oder Sonntagmorgen.
Das finde ich ganz toll. Du willst mit mir den Scanner spielen. Ich nehme an, du kennst den Modus. Ich erkläre es trotzdem noch mal kurz für alle. Ich präsentiere dir jetzt mehrere wissenschaftliche News. Du sagst mir, ob diese Nachricht stimmt oder ob wir uns das alles ausgedacht haben. Solange du die korrekte Antwort gibst, bleibst du im Spiel und kannst weitermachen. Sobald du falsch liegst, kommt die nächste Person dran. Und wenn du richtig gut bist, dann gewinnst du nicht nur das Buch über Utopien vom Soziologen Stefan Selke, sondern kannst dann auch noch um das Mare-Abo zocken. Alles klar soweit?
Fantastisch, so machen wir das.
Ronny, dann spitzt die Öhrchen. Hier kommt der erste Scanner.
Forschende züchten Mäuse mit Mammutfell. Vom Wollhaarmammut zur Wollhaarmaus. Die US-Firma Colossal Biosciences möchte ausgestorbene Tierarten wieder zum Leben erwecken. Auf dem Weg dahin züchtet das Unternehmen jetzt Mäuse mit Mammutfell. Das funktioniert, weil die Forschenden wichtige Gene gefunden haben, die in der Mammut-DNA für das dichte und wärmende Fell verantwortlich sind. Diese Gene gibt es in ähnlicher Form auch im Erbgut von Mäusen. Indem die Forschenden diese Mausgene verändert haben, ist es ihnen jetzt gelungen, kleine Nager mit Mammutfell zu züchten.
Ronny, hat bei dir gerade der Hund im Hintergrund gebellt? Die Mammutmaus.
Genau,
ich hoffe, du konntest trotzdem gut zuhören.
Ja, ich konnte gut zuhören.
Forschende züchten Mäuse mit Mammutfell. Ich weiß nicht, wie dieses Tier dann aussehen soll, aber hältst du das für korrekt?
Ich sag mal, Mammuts sind Säugetiere, Mäuse sind Säugetiere. Die Historie wird sicherlich irgendwo ähnlich sein. Der Ursprung läuft vielleicht darauf hinaus. Ja, ich denke, das passt.
Interessante Argumentation, Ronny, und das ist richtig. Ich erkläre dir auch, warum. Das liegt tatsächlich an einer Sache, die wir als aufmerksame Profi-Hörerinnen und Hörer gut kennen, nämlich die Genschere CRISPR-Cas. Und mithilfe dieser Genschere haben die Forschenden bis zu 7 Gene in einem Mausembryo verändert und haben tatsächlich Mäuse mit Mammutfell züchten können. Jetzt kommt, die negative Seite von Forschung. Nur 10% der genveränderten Mäuse schafften es bis zur Geburt. Die anderen sind im Mutterleib verstorben. Aber du lagst schon mal richtig und damit geht's für dich weiter mit dem zweiten Scanner. Bitte schön.
Weltweit konsumieren Menschen immer mehr Tabak. Rauchen, kauen, schnupfen. Tabak ist so angesagt wie nie. Und das liegt vor allem am hohen Konsum des beliebten Schnupftabaks. Weltweit greift heute jeder Zweite zu den Tabakbröseln, die über die Nase eingenommen werden. Laut der Weltgesundheitsorganisation ist dadurch der Tabakkonsum insgesamt in den vergangenen 20 Jahren um ein Drittel gestiegen.
Ronny, was sagst du? Ist der Tabakkonsum gestiegen?
Schnupftabak. Habe ich jetzt selber noch nie konsumiert.
Kauen, Schnupfen. Ja, ich wollte dir gerade die vielleicht ein bisschen persönliche Frage stellen. Bist du selber Raucher oder hast mal geraucht?
Nein, ich rauche gelegentlich. Ja.
Gelegentlich, ja. So ein Partyraucher bist du wahrscheinlich. Ne?
Genau so ist.
Was denkst du denn? Stimmt es, dass weltweit mehr Menschen Tabak konsumieren?
Naja, ich sage mal so, eine Sucht ist natürlich irgendwo ein Ersatz für Dinge, die man sonst vielleicht in seinem Leben nicht mehr so richtig hat. Die Sorgen und Nöte der Menschen sind größer geworden, Süchte nehmen zu. Ich denke, dass auch der Tabakkonsum zugenommen hat. Ja, ich denke, das ist so.
Ronny, das ist leider falsch.
Oh.
Der Tabakkonsum ist in den letzten 20 Jahren um ein Drittel gesunken. Der mögliche Grund: im Rahmen der sogenannten Konvention zur Tabakkontrolle haben sich 183 Nationen verpflichtet, Werbung und Sponsoring zu Tabak zu verbieten. Wir erinnern uns, früher gab es da, glaube ich, auch Zigarettenwerbung im Kino. Gibt's ja alles nicht mehr. Und tatsächlich zumindest der Tabakkonsum, ja, wir reden jetzt hier nicht von diesen Vapes oder so, der ist um 20% zurück oder um ein Drittel sogar gesunken.
Dann bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich mich geirrt habe.
Oder? Darauf können wir uns gut einigen. Ronny, ich wünsche dir trotzdem einen schönen Samstag. Viel Spaß beim Kniffen mit der Family. Bis bald mal wieder. Mach's
Vielen
gut.
Dank. Bis bald, Sophia.
So, weiter geht's mit der nächsten Person. Wen haben wir denn hier? Hallöchen, guten Morgen. Mit wem spreche ich?
Hier ist Annette. Guten Morgen.
Hallo Annette, guten Morgen. Von wo rufst du an?
Aus Bad Liebenwerder.
Aus Bad Liebenwerder. Wir hätten jetzt noch einen Scanner für dich. Du bist jetzt im Spiel. Du bist hoffentlich bereit und kannst direkt loslegen.
Ja.
Gut, dann hör mal gut zu.
Aspirin könnte gegen Metastasen helfen. Eigentlich ist Aspirin ein bekanntes Schmerzmittel und wirkt als Blutverdünner. Aber das Medikament kann auch gegen Metastasen helfen. Zumindest zeigen das Versuche mit Mäusen. Metastasen sind Ableger von Tumoren, die sich bei Krebserkrankungen im Körper bilden können. Aspirin hilft dem Immunsystem von Mäusen, aktiver zu werden und die neuen Krebsherde besser zu bekämpfen.
Annette.
Also Aspirin ist ja eigentlich ein Kopfschmerzmittel. Was mir neu ist, dass Aspirin ein Blutverdünner ist.
Ja, tatsächlich ist es auch so, dass wir haben es ja alle zu Hause. Also bekanntes Schmerzmittel wirkt als Blutverdünner und die Nachricht sagt, das Medikament kann auch gegen Metastasen helfen. Stimmt das oder stimmt es nicht? Was sagst du?
Ah, das ist schwierig.
Du bist hier bei den Profis. Nicht ganz so einfach.
Aber irgendwie ist es ein bisschen seltsam, oder?
Wie kommst du dazu? Warum denkst du, es ist seltsam?
Ja, weil das ist eigentlich das bekannte Kopfschmerzmittel. Wenn das gegen Metastasen helfen würde, das wäre ja das Nonplusultra.
Also, zu welcher Antwort tendierst du? Stimmt es oder stimmt es nicht?
Ich sag trotzdem, es stimmt.
Annette, das stimmt tatsächlich, ja. Es ist wirklich so, ich gebe dir auch die Erklärung dazu, die einzelnen Tumorzellen, die sich vom Haupttumor lösen und im Körper Metastasen bilden, die sorgen dafür, dass vermehrt ein bestimmtes Molekül produziert wird. Dieses Molekül macht die Abwehrzellen des Immunsystems müde und es ist wohl so, dass Aspirin die Bildung dieses Moleküls hemmen und so das Immunsystem unterstützen und wieder aktiver machen kann. Zumindest ist das in einem Mausmodell, da sind wir wieder bei den Mäusen, führte das dazu, dass es zu weniger Metastasen kam. Also, so komisch das klingt, aber tatsächlich, die Mausexperimente gaben da so einen Hinweis darauf, dass da was dran ist und dass das tatsächlich zu weniger Metastasen führt. Annette, du hast jetzt schon mal mit dieser Antwort das Buch von Stefan Selke gewonnen, das Utopienbuch. Du kannst jetzt noch zocken mit dem letzten Scan um das Mare-Abo. Wenn du da falsch liegst, dann verlierst du aber alles.
Ich freue mich über das Buch und würde das gern behalten.
Du freust dich über das Buch. Warum freust du dich über das Buch?
Ja, weil ich den Inhalt noch nicht kenne, ganz einfach.
Bist du so eine Leseratte?
Ab und an, ja.
Annette, dann bleib mal an der Leitung. Ich wünsche dir einen wunderschönen Samstag.
Ebenfalls,
alles
danke.
Liebe. Ciao, ciao. Vor ziemlich genau, fast auf den Tag genau, 5 Jahren wurde in Deutschland der erste Corona-Lockdown verhängt. Und ich glaube, wir wissen alle noch genau, was wir zu dem Zeitpunkt gemacht haben und wo wir gerade waren, als die Meldung kam. Jetzt, ein paar Jahre später, scheint die Aufarbeitung der Pandemie ein immer größeres Thema zu werden. In den letzten Tagen erschienen gleich 2 Podcasts dazu, einmal vom WDR, einmal von der Zeit. Und es erschien eine Studie, in der eine sehr interessante Zahl berechnet wurde. 16,8 Millionen Lebensjahre sind in Europa durch die Corona-Pandemie verloren gegangen. Was damit genau gemeint ist und was uns diese Studie über unseren Umgang mit der Pandemie zeigt, das frage ich Ralf Reintjes. Er ist Professor für Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Er arbeitet seit Jahren zur Corona-Pandemie und ordnet uns diese Studie jetzt mal ein. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen aus Hamburg.
Was haben denn die britischen oder wie haben die britischen Kollegen gerechnet, um auf diese Zahl zu kommen? Also fast 16,8 Millionen verlorene Lebensjahre. Reden wir hier von Menschen, die an Covid gestorben sind oder ist noch was ganz anderes gemeint?
Ja, die Kollegen vom Imperial College in London haben sich die Mühe gemacht, einen Gesamtüberblick über die Folgen der Pandemie, verursacht sowohl direkt durch Infektionen mit dem Virus, als auch als Folgen der, man könnte so sagen, Nebenwirkung der Pandemie auf Gesellschaft und Gesundheitssystemen anzuschauen und einen Gesamtüberblick zu bekommen.
Es geht also um die direkten und auch die indirekten Folgen. In Direct Impact heißt es da in der Studie. Wie hat die Pandemie denn indirekt Leben verkürzt?
Ja, dadurch, ich glaube, einige Hörer können sich auch noch ganz gut daran erinnern, dass ja insgesamt die ganze Gesellschaft oder auch gerade das Gesundheitssystem sehr stark belastet war durch die Pandemie und dass sich auch viele Leute einfach dann auch gar nicht ins Gesundheitssystem, ins Krankenhaus zu Vorsorgeuntersuchungen oder anderen Behandlungen getraut haben oder auch gar nicht gehen konnten. Und das hat natürlich auch Folgen für andere Erkrankungen wie Tumorerkrankungen, also Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
18 europäische Länder wurden in der Studie untersucht. Welche Unterschiede zwischen diesen Ländern fielen denn dabei auf?
Tja, erstens fiel auf, dass Länder unterschiedlich stark betroffen waren. Deutschland lag so ein bisschen im Mittelfeld, aber manche Länder hatten höhere Sterberaten, einige halt auch niedrigere. Ein starker Zusammenhang war halt auch offensichtlich zu sehen, wann die Erkrankungen oder die Todesfälle halt auftraten. Das unterscheidete sich am Anfang, nachdem dann ein Impfstoff zur Verfügung war und dann halt auch so gegen Ende der Pandemie. Also so, und reiche Länder waren anders betroffen halt als zum Beispiel weniger reiche Länder.
Was heißt anders betroffen?
Anders betroffen, das heißt, es gibt einen Zusammenhang, je reicher, desto weniger Todesfälle oder verlorene Lebensjahre traten auf als in Ländern, die finanziell nicht gut gestellt waren.
Können wir, Herr Reintjes, an der Studie ablesen, wie gut oder wie schlecht die jeweiligen Länder mit der Pandemie umgegangen sind und welches Bild zeigt sich da zum Beispiel für uns hier in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern?
Also man kann da einige Schlussfolgerungen rausziehen. Das ist die Studie ist sicherlich nicht allumfassend und nimmt uns nicht die Arbeit weg, dass wir uns mit der Problematik wirklich insgesamt beschäftigen müssen und unsere Schlussfolgerungen lernen können. Aber es gibt schon einen ganz guten Einblick in unterschiedliche Faktoren der unterschiedlichen Länder. Und Deutschland hat sehr gut am Anfang mitgemacht, hat im Vergleich zu anderen Ländern sieht man, dass da die Zahlen halt extrem gut waren. Hinten raus haben wir ein bisschen nachgelassen.
Es scheint jetzt 5 Jahre nach dem ersten Lockdown so die Zeit der großen Aufarbeitung zu sein. Ich habe es eingangs gesagt und Sie haben gesagt, dass eine solche Studie da ein gutes Puzzleteil ist für diesen Aufarbeitungsprozess, dass wir damit jetzt aber auch nicht aufhören dürfen. Sind Sie zufrieden mit der Aufarbeitung, so wie sie bisher läuft, oder würden Sie sich da mehr wünschen?
Ja, selbstverständlich. Wie Sie gerade schon angedeutet haben, das wäre extrem wichtig, dass wir jetzt aus den Erfahrungen lernen. Jetzt ist genügend Abstand, jetzt können wir uns wieder mit dem Thema sollte man sich auch als Gesellschaft damit intensiver beschäftigen, weil die nächste Pandemie kommt sicherlich und manche Sachen sind sehr gut gelaufen und andere Sachen sollten wir besser vorbereitet sein, wenn wir uns auf die nächste größere Problematik vorbereiten.
Ja, da würde ich gerne noch mal konkreter reingehen. Nehmen wir mal auch Ihre bisherige Forschungsarbeit zusammen. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus? Was hat konkret gut geklappt? Was war angemessen? Was wird rückblickend vielleicht zu Recht kritisiert? Und wo sollten wir selbstkritisch sagen, das können wir beim nächsten Mal, ich weiß, niemand will ernsthaft darüber nachdenken, aber mal angenommen, das können wir und sollten wir beim nächsten Mal besser machen. Haben Sie da Beispiele?
Ja, es geht dann schon ziemlich ins Detail, aber ich denke, was deutlich besser geworden ist und wo wir uns extrem gut verbessert haben in den letzten Jahren, ist, dass unser Surveillance-System, also unsere, dass wir einen besseren Überblick bekommen, wenn ein neuer Erreger sich verbreitet und wo er sich verbreitet. Da haben wir sehr, sehr viel gelernt und uns auch sehr gut weiterentwickelt. Aber es gibt halt andere Bereiche, wo man gerade die Risikokommunikation, wo wir gerade dran uns beteiligen, halt Leute zu informieren, da gibt es sicherlich noch einiges an Arbeitsbedarf oder Verbesserungsbedarf für die Zukunft, weil man muss Leute informieren und nicht nur verunsichern. Auf die Dauer bringt das, ist das Wissen wichtiger als die Angst.
Ja, wie sollte das im Best Case beim nächsten Mal laufen, Ihrer Meinung nach?
Also, ja, beim nächsten Mal sollten wir frühzeitiger auch Informationen genau über den Verlauf haben. Und das abschätzen, wie dann die Rahmenbedingungen und das Virus oder der Erreger im Allgemeinen sich verbreitet. Und dann sollten wir sinnvoll Informationen verbreiten halt und Leuten Empfehlungen geben, die auch umsetzbar sind in kürzester Zeit. Das Wichtigste vielleicht ist die Geschwindigkeit halt. Wenn wir schnell handeln, können wir einen Ausbruch oder eine Epidemie viel besser kontrollieren, als wenn wir zu lange zuwarten und zu lange diskutieren.
Das sagt Professor Dr. Ralf Reintjes. Er ist Professor für Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung. Er forscht zur Corona-Pandemie und hat uns unter anderem eine neue britische Studie eingeordnet, wonach uns in Europa 16,8 Millionen Lebensjahre durch die Pandemie verloren gegangen sind. Und wir haben auch über die Aufarbeitung der Pandemie und ihrer Maßnahmen gesprochen und was wir daraus mitnehmen können und unbedingt sollten. Herzlichen Dank dafür. Schönen Samstag noch.
Gleichfalls.
Wir kennen alle das Klischee vom Rechtsradikalen mit Glatze und Springerstiefeln, der gerne zuschlägt, aber sonst nicht besonders schlau oder kulturell versiert ist. Dass das ein Klischee ist, das zeigt die Forschung eines Forschungsprojektes der Universität Stuttgart. Es beschäftigt sich mit neurechter Literaturpolitik. Die Forschenden schauen sich also an, wie die sogenannte neue rechte Ideologie durch Literatur verbreitet. Wie häufig und wie subtil das mittlerweile passiert, wie diese Einflussnahme zum Beispiel an Schulen und an Universitäten landet. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Thorsten Hoffmann. Er ist Professor für neuere deutsche Literatur am Institut für Literaturwissenschaft an der Universität Stuttgart. Und er leitet das Forschungsprojekt Neurechte Literaturpolitik. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Wetzke.
Wer ist denn eigentlich gemeint, wenn die Rede von der Neuen Rechten ist?
Die Neue Rechte ist eine Teilströmung des Rechtsextremismus und diese Teilströmung bemüht sich darum, wie Sie eben schon sagten, eine Intellektualisierung des Rechtsextremismus zu erreichen. Und sie unterscheidet sich von, sagen wir jetzt mal, der AfD oder der FPÖ in Österreich eben auch dadurch, dass sie nicht primär eigentlich auf jetzt politische Erfolge zielt, sondern metapolitisch aktiv ist. Das heißt, man will mittel- und langfristig den Diskurs verschieben, also sozusagen in unsere Köpfe reinkommen und da sozusagen eine Rechtsverschiebung immer weiter vorantreiben, um dann später daraus folgend auch politisch erfolgreich zu sein.
Wie durchleuchtet man denn diese riesige Welt der Literatur mit ihren unzähligen Verlagen, Autorinnen, Kritikern nach solcher Ideologie? Ich stelle mir das wahnsinnig kleinteilig vor.
Ja, das ist kleinteilig, aber es gibt mittlerweile relativ bekannte Player in diesem Bereich und die haben eben nicht nur Verlage und Zeitschriften, sondern sind vor allem auch in den neuen Medien sehr aktiv. Also es gibt Sendungen, es gibt vor allem sehr viele Podcasts. Da gibt es extrem viel Material, da haben Sie recht, das können wir auch gar nicht alles sichten, weil das eben auch letztlich dezentral natürlich ist. Es gibt ja nicht eine Instanz, die das sozusagen verbreitet oder sammelt, sondern man muss sich überall schlau machen, aber man kann eben doch erkennen, wer die einflussreichsten Player sind und die haben wir mittlerweile ganz gut im Blick.
Ich bin ja wahnsinniger Fan von Beispielen. Haben Sie Beispiele für mich?
Also es ist so, dass es ein Zentrum in Schnellroda gibt, das relativ bekannt ist, weil dort der Antaios Verlag von Götz Kubitschek geleitet wird. Die Zeitschrift Sezession wird dort herausgegeben. Es gibt ein sogenanntes Institut für Staatspolitik, was jetzt im letzten Jahr umbenannt wurde, das sehr aktiv ist. Das ist sicherlich ein Zentrum, wo Podcasts gemacht werden, wo eine Literatursendung gemacht wird, die heißt Aufgeblättert zugeschlagen mit rechten Lesen, an der auch eine Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen beteiligt ist. Das ist ein Zentrum, aber es gibt beispielsweise jetzt in den letzten Jahren verstärkt auch Aktionen des Jung Europa Verlags, der ein ja, ausgewiesen rechtes Programm hat, der einen Podcast von rechts gelesen betreibt mit mittlerweile über 100 Folgen. Also das sind zum Beispiel Orte, wo man eben auch Literaturpolitik von rechter Seite findet.
Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass Sie sich zum Beispiel auch mit dem ja, dystopischen Romanklassiker Fahrenheit 451 beschäftigt haben. Was hat dieses Buch denn mit neurechter Literaturpolitik zu tun?
Es gibt eine sogenannte Aktion 451, die im Herbst 2023 in Wien ins Leben gerufen wurde, die aus dem Umkreis der identitären Bewegung stammt, in die aber eben auch dieser Verleger, dieser rechtsextreme Verleger Götz Kubitschek eingebunden ist. Und die beruft sich sehr stark auf dieses Buch, weil es eine Dystopie ist, in der eine Gesellschaft das Lesen verbietet. Der Besitz von Büchern wird unter Strafe gestellt, Bücher werden verbrannt und Papier verbrennt eben bei Fahrenheit 451 Grad. Also das ist einfach diese Temperaturangabe. Und man versucht jetzt, und das ist eben auch typisch für diese neue Rechte, man versucht, ja, linke Klassiker kann man sagen, denn Dystopien wie 1984 oder Brave New World wurden eben lange als linke Texte eigentlich gelesen. Man versucht, die zu vereinnahmen und eben von rechts nutzbar zu machen, indem man sagt, wir haben ähnliche Verhältnisse heute, wir können auch nicht mehr frei sagen, was wir wollen und wir verteidigen diese Freiheit. Und da wurde eben jetzt beispielsweise im Rahmen dieser Aktion 451 eine Initiative gestartet, Lesekreise gezielt an Universitätsstädten zu gründen, um zunehmend auch die Universitäten, ja, und das wird wirklich so gesagt, zu kapern von rechts.
Würde es mir als Studentin an so einer Uni, vielleicht aber auch als Schülerin oder als literaturinteressierter Mensch, ohne weiteres auffallen, was ich da vielleicht vor mir habe, was für ein Podcast, was für eine Rezension oder auch in welchem Lesekreis ich da drin bin?
Das Interessante dieser Literaturpolitik ist, dass sie ungeheuer breit aufgestellt ist. Das heißt, also man findet natürlich die rechten Klassiker, die meinetwegen den Faschismus, auch zum Teil den Nationalsozialismus verharmlosen. Das ist eine Strategie dieser Literaturpolitik, also den Diskurs nach rechts zu verschieben, immer weiter provozierend nach rechts vorzustoßen. Ein ganz wichtiger anderer Aspekt ist aber eine Strategie, die Götz Kubitschek explizit auch Selbstverharmlosung nennt. Das heißt, es geht auch darum, mit Hilfe von Literatur Sympathie und Aufmerksamkeitsgewinne zu erzielen. Und deshalb gibt es im Bereich dieser neuen Rechten auch, ja, man könnte schon sagen, ganz harmlose Rezensionen, auf die sie stoßen können. Da wird dann beispielsweise ein aktueller Roman von Iris Wolf, der nun überhaupt nicht verdächtig ist, irgendwie rechts zu sein, positiv besprochen. Das zielt dann eben darauf, ja, überhaupt als Player im Literaturbetrieb ernst genommen zu werden und eben auch Menschen aus dem, sagen wir mal, Bildungsbürgertum grundsätzlich in diese Kreise überhaupt reinzubekommen.
Das, was Sie hier eben beschreiben, sehen Sie dabei eine Tendenz? Passiert das heute häufiger? Zieht es weitere Kreise?
Ja, das passiert häufiger. Also das heißt, es war so, dass die neue Rechte schon lange mit Literatur arbeitet, dass das aber über Jahrzehnte eigentlich eher den eigenen Kreis adressierte. Das heißt, man hat sich mit Literatur beschäftigt, um sich selbst zu bestärken, um sich selbst irgendwie ja auch theoretisch zu bilden. Und was man jetzt speziell seit 2000 beobachten kann und natürlich enorm gefördert von den Möglichkeiten jetzt der neuen Medien ist, dass man zunehmend versucht, auch in den nicht rechten Literaturbetrieb reinzukommen. Und das lässt sich ganz gut daran zeigen, dass die neue Rechte auf den Buchmessen 2017/18 in Frankfurt sehr aktiv war, sehr große Aufmerksamkeit erreicht hat.
Und große Proteste auch erlebt.
Große Proteste, genau. Und dass jetzt aber die Strategie umgestellt wurde. Es gab in den letzten Jahren kleinere alternative Buchmessen, so genannt, oft von AfD-PolitikerInnen initiiert und dann eben aber auch mit diesen rechtsextremen Verlagen. Und jetzt ist angekündigt für dieses Jahr eine große Buchmesse zum ersten Mal wirklich auch in einer Messehalle, und zwar in Halle an der Saale, die ja jetzt wirklich nicht mehr darauf zielt, nur die rechte Community zu adressieren, sondern erstmal unauffällig ist, aber eben von Susanne Dagen, einer ganz wichtigen, ja man könnte sagen Scharnierperson zwischen Literaturbetrieb und neuer Rechten organisiert wird. Also jetzt geht es wirklich darum auch, man könnte sagen, in den Mainstream-Literaturbetrieb reinzukommen.
Warum überhaupt Literatur als Mittel zur Einflussnahme? Literatur wirkt ja erstmal harmlos. Literatur trifft keine parteipolitischen Entscheidungen.
Naja, mit Literatur kann man eben wunderbar in die Köpfe der Menschen reinkommen. Und das ist ja das Ziel dieser metapolitischen Strategie. Also das heißt, die Art, wie wir denken, wie wir Welt wahrnehmen, wird natürlich von Literatur beeinflusst. Das ist das eine. Also man kann das Denken verschieben. Das andere ist, dass, wie Sie auch in Ihrer Anmoderation sagten, bei vielen noch so im Kopf ist, dass das neue Rechte und Rechtsradikale irgendwie Bier trinken, Glatzen haben und zu Boxclubs gehen oder so. Und es geht eben darum, jetzt auch ein anderes Angebot zu machen. Das heißt also auch eine attraktive Lebensform zu zeigen für durchaus intellektuelle Menschen, für Menschen, die lesen. Und da ist, man kann sagen, die Literatur einfach so übernimmt da so eine Brückenfunktion in Milieus, die eben nicht traditionell rechtsradikal sind, die aber, das nennt Götz Kubitschek so, noch so eine emotionale Barriere empfinden gegenüber meinetwegen auch der AfD, aber eben auch dem Rechtsextremismus. Und diese emotionale Barriere kann man senken, indem man sagt, Mensch, wir wollen doch auch lesen, wir haben doch auch die Sorge, dass unsere Kinder nur noch am Handy sind. Wir lesen doch auch Bücher von Iris Wolf oder Lutz Seiler, die ganz unverdächtig sind, oder eben diese dystopischen Romane. Also es geht wirklich auch darum, Sympathiegewinne zu erzeugen, um dann auch Ideologie im zweiten Schritt auf diesen Kanälen transportieren zu können.
Dass Kultur sehr wohl sehr politisch ist, das zeigt die Forschung des Projektes Neurechte Literaturpolitik der Universität Stuttgart. Thorsten Hoffmann ist Professor für neuere deutsche Literatur und leitet das Projekt. Lieben Dank, schönen Samstag noch.
Ihnen auch, vielen Dank.
Ich glaube, jeder von uns hat als Kind mal einen lustig geformten Stein auf einem Acker gefunden und gedacht, das muss ein Faustkeil sein, das ist ein urzeitlicher Fund. Ich bin geborene Archäologin. In den allermeisten Fällen war es dann tatsächlich nicht mehr als das, nämlich ein lustig geformter Stein. Ein internationales Forschungsteam hatte mehr Glück und hat auf der arabischen Halbinsel Steinwerkzeuge gefunden, die 80.000 Jahre alt sind. Was da genau gefunden wurde und warum dieser Fund so wertvoll ist für das, was wir über die Verbreitung des Homo sapiens, also des modernen Menschen, wissen, das frage ich Dr. Knut Brezke. Er ist Archäologe und leitet das DFG-Projekt Jungpaläolithikum in Südarabien an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Guten Tag, Herr Brezke.
Guten Morgen.
Wo ist denn da genau gegraben worden und was kam dabei ans Tageslicht?
Also unsere Fundstelle befindet sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wir sind so etwa 60 Kilometer im Landesinneren von Dubai aus gesehen. Das kann vielleicht der ein oder andere gut einordnen, denke ich. Und das heißt Südostarabien.
Was ist da genau gefunden worden?
Also wir graben da schon seit 2003 an einer Fundstelle, die sehr umfangreich ist, die auch noch viel älteres Material zu bieten hatte. Hier in dem konkreten Fall ging es dann um die jüngste Schicht, die wir dort haben, um 80.000 Jahre altes Material. Und das sind Steinwerkzeuge in allererster Linie, die darauf hindeuten, dass Menschen dort gesiedelt haben und in sehr spezifischer Art der Steinwerkzeuge hergestellt haben.
Wie sehen diese Werkzeuge aus? Kann man das mit so einem Faustkeil vergleichen, wie man es kennt, oder ist es doch nochmal was ganz anderes?
Es hat mit einem Faustkeil in dem Sinne überhaupt nichts zu tun. Mhm. Also ein Faustkeil ist ja so ein Stück, was Sie aus einem Stück Stein herausarbeiten.
Genau.
Und die Stücke, die wir hier beschreiben, das sind eher Stücke, die Sie aus einem großen Stück Stein abschlagen. Und dann diese Abschläge benutzen Sie, um das in ein Werkzeug zu transformieren. Das Besondere bei diesen Stücken hier ist, dass wir Stücke haben, die immer doppelt so lang wie breit sind, was wir dann Klingen nennen. Mhm. Und das heißt, Sie haben eine relativ lange Schneidekante, mit denen Sie dann alle möglichen Schnittvorgänge machen können, am Fleisch oder vielleicht auch natürlich an der Vegetation oder so. Und das Spezielle dabei ist, dass es gar nicht so leicht ist, so eine langschmale Steinklinge zu produzieren, dass es sehr spezifische Kenntnisse erfordert.
Das Alter dieser 80.000 Jahre wurde mit einem sogenannten Lumineszenzverfahren ermittelt. Ich vermute aufgrund des Wortes, das hat was mit Licht zu tun, oder?
Das stimmt absolut. Und zwar haben wir hier leider keine Holzkohlen oder so, die uns dann über Radiokarbonmethode das Alter bestimmen lassen könnten. Was wir gemacht haben in dem Fall ist, wir haben den Sand, der die Funde bedeckt, analysiert und haben herausgefunden, wann die Quarzkörner in diesem Sand das letzte Mal dem Licht ausgesetzt waren. Mhm. Und das ist halt dann in etwa 80.000 Jahre her. Und das kann man relativ präzise bestimmen.
Was macht diesen Fund dann so besonders? Und was erzählt er uns über den Homo sapiens, also über die moderne Menschenart, zu der wir ja auch gehören?
Absolut. Das Wichtige bei diesen Funden ist, dass wir in einer Phase sind, in der moderne Menschen, Homo sapiens, sich aus Afrika heraus ausgebreitet haben über die ganze Welt. Das wissen wir aus genetischen Untersuchungen. Wichtig ist, was wir nicht genau aus genetischen Untersuchungen wissen, ist, wo diese Ausbreitungsvorgänge stattgefunden haben, welche Kulturen damit verbunden waren und natürlich auch das genaue Zeitfenster ist aus genetischen Daten nicht ohne weiteres ablesbar. Da kommt unsere Archäologie ins Spiel. Mit der wir jetzt hier zeigen können, relativ präzise datierte Werkzeuge. Wir wissen, dass in Südostarabien eben um 80.000 Jahre herum moderne Menschen gewesen sein müssen, weil die Art und Weise, wie diese Steinwerkzeuge hergestellt wurden, üblicherweise dem modernen Menschen zugeschrieben wird.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, Herr Brietz, habe ich das Gefühl, dass Sie da sehr begeistert sind von diesem Fund.
Natürlich, also das ist ganz, also sowieso mit jedem Fund ist das natürlich immer was Tolles. Ne? Sie arbeiten jahrelang unter relativ schwierigen Bedingungen, also es ist ja immer heiß und staubig und so und dann finden Sie da was, das ist, denke ich, das kann jeder Archäologe nachvollziehen, sicherlich auch jeder von Ihren Zuhörern, wenn Sie irgendwo was suchen und dann es finden zum Schluss, das ist natürlich großartig, ja.
Da haben Sie gerade was Entscheidendes gesagt, Fundort war ja das Emirat Sharjah, also Teil der Arabischen Emirate, viel Wüste, sehr trocken, sehr staubig. Lassen die gefundenen Werkzeuge darauf schließen, dass hier mal viele Menschen lebten und dass die Umgebung dort vielleicht vor mehr als 80.000 oder vor 80.000 Jahren ganz anders aussah?
Auf jeden Fall. Also wir, das Interessante ist, dass wir hier mit 80.000 Jahren an einem Ende einer Gunstphase sind, die ungefähr um 120.000, 130.000 Jahre vor heute beginnt. Da war es sehr viel feuchter in Arabien. Wir wissen, dass es permanente Flüsse in Arabien gegeben hat, dass sich Seen gebildet haben, die lang existiert haben. All diese Phänomene finden Sie heute in keinster Weise irgendwo in Arabien. Aber mit 80.000 sind wir dann am Ende dieser Phase. Und das heißt, es wird zunehmend trockener. Wir bewegen uns auf die letzte Eiszeit sozusagen zu und es wird zunehmend trockener und damit herausfordernder. Oft hat man gedacht, da war gar keine Besiedlung mehr möglich und das ist eines der wichtigen Punkte unserer Funde. Wir können eben zeigen, da war die Besiedlung immer noch möglich, weil wir diese gut datierten Funde haben aus diesem Zeitfenster.
Ich habe noch eine Frage, die klingt vielleicht ein bisschen naiv. Ich stelle sie trotzdem. Warum wurden dort eigentlich nur Werkzeuge gefunden und keine Knochen?
Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung für uns, das Gesamtbild dann zu rekonstruieren. Leider geben die Vorortbedingungen, insbesondere die Sedimente, die unsere Funde einbetten, die sind leider chemisch so arg aggressiv, dass sie jedwege organisches Material relativ schnell vernichten.
In den heutigen Arabischen Emiraten wurden die ältesten Steinwerkzeuge der arabischen Halbinsel gefunden. Warum das so bemerkenswert ist, das hat uns gerade Dr. Knut Brietzke erklärt. Er ist Archäologe und Projektleiter des DFG-Projektes Jungpaläolithikum in Südarabien an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und freut sich sehr über diesen Fund. Und ich danke Ihnen fürs Interview, Herr Brietzke. Schönen Samstag.
Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank. Auf Wiederhören.
In den letzten Monaten erschütterten unsere mehrere Amokläufe und Terroranschläge in unterschiedlichen Städten, Mannheim, Magdeburg, Aschaffenburg, München. Ein wiederkehrendes Muster bei solchen Gewalttaten ist das sogenannte Leaking. Das heißt, Täterinnen und Täter geben häufig im Vorfeld Hinweise auf ihre geplanten Handlungen. Manchmal durch konkrete Ankündigung, manchmal vielleicht durch ihr Verhalten, analog oder im Netz. Beim Täter von Hanau beispielsweise waren rassistische, verschwörungsnahe Äußerungen vorher bekannt. Trotzdem konnte die Tat nicht verhindert werden. Warum eigentlich nicht? Wie genau dieses Leaking und diese Ankündigungen genutzt werden können, um Gewalttaten präventiv zu behandeln und zu verhindern und welche Forschung es zu diesem Phänomen gibt, darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Rebecca Bondy von der Psychologischen Hochschule in Berlin. Sie hat Tools entwickelt, die dabei helfen sollen, ein solches Risiko besser einschätzen zu können. Guten Tag, Frau Bondy.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Was genau, bleiben wir erstmal bei so einer kleinen Definition, was genau fällt denn unter dieses Leaking?
Ja, Sie haben es ja gerade schon ganz kurz zusammengefasst. Unter Leaking verstehen wir alle Äußerungen und Verhaltensweisen, die darauf hindeuten können, dass eine Person eine Tat entweder sogar schon konkret plant oder aber darüber nachdenkt, eine solche zu verüben. Und das kann sich auf sehr vielen unterschiedlichen Wegen sozusagen ausdrücken oder in verschiedenen Formen. Also Sie hatten es gesagt, es können Tatvorbereitungen sein, es können direkte Ankündigungen dahingehend sein, dass man eine solche Tat verüben möchte. Es kann auch sowas sein, wie dass man solche Taten gutheißt, dass man sich mit früheren Tätern intensiv beschäftigt oder sogar identifiziert oder dass man sozusagen kaum noch andere Themen hat, außer eben solche Taten und Gewalt, Waffen im Allgemeinen.
Gibt es denn Tätergruppen, die ihre Pläne besonders oft vorher durchblicken lassen als andere?
Ja, also wir können vielleicht allgemein sagen, dass wir Leaking in den Deliktbereichen, die wir bisher untersucht haben, insgesamt regelmäßig finden. Zum Beispiel bei Amokläufen an Schulen haben wir Leaking in fast allen Fällen gefunden. Auch im Vorfeld von islamistisch motivierten terroristischen Taten ist es in fast allen Fällen aufgetreten. Etwas seltener bei den rechtsextremistisch motivierten Taten. Und wir finden Leaking sogar im Vorfeld von schweren Fällen häuslicher Gewalt, also sprich im Vorfeld von PartnerInnentötungen. Da ist es allerdings etwas seltener. Also da reden wir ungefähr von 60-70% der Fälle, in denen wir jetzt Leaking identifizieren konnten.
Was ich mich dabei die ganze Zeit frage, Frau Bondy, warum machen das Täter überhaupt? Wenn ich eine Gewalttat plane, bin ich doch, könnte man denken, extra vorsichtig, weil ich nicht vorher gefasst werden will, oder?
Ja, so genau, wie sie es machen, wissen wir ehrlich gesagt gar nicht. Es ist sicherlich zum Teil so, dass es im Zuge von Tatvorbereitungen nötig wird, zum Beispiel andere zu fragen, ob sie helfen können, ob sie Waffen zur Verfügung haben. In manchen Fällen, glaube ich persönlich ehrlich gesagt, ist es eher so, weil man so beschäftigt ist mit dem Thema, redet man dann auch einfach drüber. Manchmal ist es womöglich aber auch so, dass man tatsächlich auch schon im Vorfeld Aufmerksamkeit erregen möchte, entweder weil man abgehalten werden will oder aber auch, weil man andere zum Beispiel für das gleiche Thema begeistern möchte. Begeistern natürlich in Anführungsstrichen.
Ich verstehe, ja, ich verstehe total, was Sie meinen. Sie haben Tools entwickelt, um solche Gewaltvorhaben vorab besser zu erkennen und einschätzen zu können. Wie funktioniert denn das
genau.
Ganze?
Ja, das funktioniert so, beziehungsweise vielleicht im ersten Schritt ist nötig, weil natürlich mehr Leute solche Ankündigungen machen, als dann schließlich tatsächlich eine Tat umsetzen. Und deswegen haben wir uns angeguckt, welche Merkmale und welche spezifischen Inhalte von Leaking gibt es denn jetzt eigentlich, die dann wirklich dafür sprechen, dass eine Person auch ein erhöhtes Risiko hat. Und jetzt ganz kurz umrissen ist es so, dass wir sagen, es soll möglichst umfassende Informationen gesammelt werden zu allen Verhaltensweisen, die eine Person gezeigt hat und dann geguckt werden, werden die Kriterien sozusagen, die wir als sogenannte Ernsthaftigkeitskriterien identifiziert haben, von dieser Person erfüllt, dann bekommt man eine Gesamtsumme an Merkmalen und kann dann anhand der Gesamtsumme gucken, ist das eher ein hohes Risiko oder ist es eher ein geringes Risiko einer Tat.
Wo zieht man denn die Grenze zwischen, da sympathisiert jemand mit bestimmten Ideologien, mit dem IS, mit Rechtsextremismus, mit Verschwörungserzählungen und da plant tatsächlich jemand eine Tat? Also ab welchem Punkt wird es dann kritisch?
Ja, das ist natürlich abhängig tatsächlich davon, welchen Deliktbereich wir da gerade angucken. Wir haben unterschiedliche Werte, ab denen wir dann sagen, zum Beispiel im rechtsextremistischen oder im islamistischen Bereich ist jemand auffällig. Es ist gut, dass Sie das auch nochmal sagen. Tatsächlich gibt es natürlich viele Leute, die zum Beispiel extremistische Haltungen haben. Das heißt aber nicht, dass die in allen Fällen tatsächlich auch gewaltbereit sind. Und genau deswegen ist es eben auch wichtig, zwischen denen zu differenzieren, damit man einerseits womöglich die besser entdecken kann, die dann tatsächlich auch eine Gefährdung für andere darstellen, aber gleichzeitig eben auch besser die davon unterscheiden kann, die es eben auch nicht tun.
Immer dann, wenn eine solche Tat passiert ist und sich danach herausstellt, die Person hat sich vorher bereits bei Facebook zum Beispiel oder in Foren oder im Bekanntenkreis in die Richtung geäußert, dann gibt es den Vorwurf, warum hat das niemand kommen sehen? Warum hat den vorher niemand abgehalten? Warum? Warum eigentlich nicht?
Ja, also es gibt unterschiedliche Gründe und deswegen bin ich auch froh, dass ich sozusagen auch jetzt zum Beispiel heute hier dieses Konstrukt einmal vorstellen kann, dieses Leaking, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass es überhaupt noch bekannter wird. Einerseits in der Bevölkerung und dass eben auch die Bevölkerung sozusagen ein Gefühl dafür bekommt, ja, wenn ich zum Beispiel so etwas höre und habe ein mulmiges Gefühl, dann ist das ein guter Anlass, womöglich mal die Polizei anzurufen und zu sagen, ich weiß nicht, ich will jetzt ja auch keine falschen Anschuldigungen machen, aber diese Person hat das und das gesagt oder gemacht und ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt wirklich was passieren könnte. Und andererseits ist es dann im zweiten Schritt eben auch genau wichtig, dass eben auch die Polizeien darauf angemessen reagieren, dass auch die dieses Konzept des Leakings einerseits kennen, aber eben auch die Instrumente, die wir entwickelt haben, und die denen eben erlauben können, dann wirklich auch, wir sagen, ne, wissenschaftlich fundierte Entscheidungen auf Grundlage dieser Kriterien zu treffen, wie hoch das Risiko jetzt womöglich tatsächlich ist.
Wie sieht denn ein Best-Case-Szenario aus, um solche Taten zu verhindern, ohne Leute zu Unrecht in die mutmaßliche Täterecke zu stellen?
Ja, also es gibt natürlich schon verschiedene Prozesse. Sozusagen manchmal werden die Polizeien durch auf unterschiedlichen Wegen selbst aufmerksam. Mhm. Tatsächlich ist es häufig so, dass in Fällen, wo Taten verhindert werden konnten, oft dann doch eben Bekannte, Freunde, Familienangehörige sich an die Polizei gewendet haben, die dann weitere Ermittlungen angestellt hat und eben festgestellt hat, ja, hier gibt es weitere Hinweise darauf, dass womöglich tatsächlich eine Tat geplant sein könnte, beziehungsweise dann auch war, die dann eben verhindert werden konnte.
Warum und wie die Täter von Amokläufen, Terroranschlägen und Morden ihre Pläne vorab durchblicken lassen und wie man das besser erkennen und präventiv behandeln könnte, damit es nicht passiert, dazu forscht Professor Dr. Rebecca Bondi von der Psychologischen Hochschule Berlin und hat uns mehr darüber erzählt, über das sogenannte Leaking. Ich danke Ihnen.
Ja, auch danke für die Einladung nochmal.
US-amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es könnte sein, dass wir diesen Satz in Zukunft seltener hören werden oder wenn ihm weniger glauben sollten. Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit geht Donald Trump massiv gegen die Wissenschaft in den USA vor. Er hat drastische Kürzungen von Forschungsgeldern angeordnet, die zahlreiche Institutionen betreffen. Bestimmte Bereiche der Wissenschaft sollen zensiert und unterdrückt werden. Begriffe werden verboten. Unangepasste Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden freigestellt oder entlassen. Und was klingt wie so eine Dystopie aus einem Endzeitroman, ist Realität. Ja, was das für die Wissenschaftscommunity in den USA, aber auch im Rest der Welt bedeutet, das frage ich jetzt Dr. Jannika Spannagel. Sie ist Postdoktorandin am Exzellenzcluster Scripps der Freien Universität Berlin. Sie forscht zum Thema Wissenschaftsfreiheit und hat am Academic Freedom Index mitgearbeitet. Hallo Frau Spannagel.
Ja, guten Tag.
Ein zentraler Punkt dieser aktuellen Entwicklung, die Trump-Regierung kürzt oder will Forschungsgelder kürzen. Bei welchen Institutionen wird gekürzt und als wie dramatisch schätzen Sie diese Kürzung ein?
Ja, also tatsächlich glaube ich, dass was sich gerade tut in der Forschungsfinanzierung eine der erheblichsten Auswirkungen im Bereich der Wissenschaft sind, die wir in den USA gerade sehen. Und da sind vor allen Dingen zwei Dinge, die wir beobachten können. Das eine ist, dass in manchen Bereichen wirklich flächendeckendes Einfrieren von Milliarden an Forschungsgeldern passiert, also zum Beispiel unter anderem in der Medizin, wo dann eine Überprüfung von diesen Forschungsprojekten stattfindet und wir mittlerweile auch direkte Streichungen von solchen Projekten sehen, die irgendwie als politisch unliebsam angesehen werden. Aha. Also zum Beispiel, weil sie in irgendeiner Weise Diversität behandeln. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch einen gezielten Entzug von Forschungsgeldern an einzelnen Universitäten, allen voran die Columbia University in New York City, wo diese Woche eben angekündigt wurde, dass 4 Millionen US-Dollar an Forschungsgeldern gestrichen werden sollen. Da war die Begründung, dass die Universität angeblich nicht genug gegen Antisemitismus getan hat, aber eine ernstzunehmende Untersuchung hat nicht stattgefunden und auch die rechtlich notwendigen Schritte für so eine Kürzung wurden nicht eingehalten.
Weiterer Aspekt dieses Themas, bestimmte Begriffe im akademischen Kontext sollen, so lese ich es, verboten werden. Das klingt wie eine Passage direkt aus so einem George Orwell-Roman. Wie kann das denn sein und um welche Begriffe geht es hier?
Ja, also das ist so ein bisschen schwierig wirklich nachzuvollziehen. Also man muss man kann zum Beispiel als Beispiel nehmen, was ich gerade genannt hatte, dass eben Forschungsgelder eingefroren werden und da wird tatsächlich durch bestimmte Begriffe diese Forschungsprojekte durchforstet. Also teilweise auch einfach Begriffe wie Frauen oder Diversität oder systematisch, wo man eben versucht dann zu identifizieren, welche Projekte sich mit Diversitätsaspekten auseinandersetzen, was eben die Regierung ganz besonders auf dem Kieker hat, weil es angeblich auf irgendeine Art von Woke-Ideologie hindeutet. Und diese Begriffe werden eben da rausgefischt und dann wird überprüft, ob diese Projekte sich mit solchen Themen befassen. Und dann wird da tatsächlich auch inzwischen Forschungsgelder entzogen. Und das ist natürlich ein extremer Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit, wenn man sich vorstellt, das sind bereits bewilligte Projekte, ja, die auch nach wissenschaftlichen Kriterien begutachtet und als sinnvoll empfunden wurden.
Ja, ich habe es eingangs schon gesagt, dass betroffen sind ja auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ja beispielsweise entlassen werden oder ihnen wird die Entlassung angedroht, soweit ich es jetzt verstanden habe. Menschen, die zum Beispiel in den Forschungsbereichen auch Klimawandel arbeiten oder Gender. Ich habe mich gefragt, welches Ziel verfolgt denn die Trump-Administration in dieser Strategie? Das klingt wie der Kampf gegen vermeintlich woke, ich mache so Anführungszeichen in der Luftforschungsthemen. Und der ist doch zutiefst ideologisch.
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Also es ist natürlich nicht so, dass die Regierung jetzt ganz direkt gezielt Leute an den Universitäten entlassen kann. Aber allein diese indirekte Strategie, Forschungsgelder zu entziehen, wird natürlich diese Auswirkungen haben, dass in bestimmten Bereichen einfach keine Gelder mehr da sind. Und wir haben auch schon gesehen, dass Universitäten, auch private Universitäten, die auch auf diese Gelder angewiesen sind, Einstellungsstopps verhängt haben und teilweise auch Leute bereits entlassen. Was dahinter steckt, ist, dass die Regierung in Washington Wissenschaft und Universitäten als einen Gegner betrachten, weil diese Einrichtungen eben eine Autorität darstellen, die neben der Regierung steht, die diese aber nicht zulassen möchte. Und das sehen wir normalerweise in autoritären Systemen, die diese Konkurrenz ausschalten möchten. Und deshalb beansprucht sie eben darauf, einen Einfluss darauf zu nehmen, was an den Universitäten unterrichtet und geforscht wird. Und was sie eben als in Anführungsstrichen woke bezeichnen, das ist eben so ein Begriff, den die Republikaner, die Konservativen in den USA schon seit vielen Jahren verwenden, um eben gegen Linke und gegen eben nicht konservative Strömungen in der Wissenschaft an den Universitäten vorzugehen, die ihnen eben nicht gefallen. Und das ist aber natürlich mit Wissenschaftsfreiheit einfach nicht vereinbar und gefährdet auch eines der weltweit besten Wissenschaftssysteme am Ende.
Ja, welche Folgen hat das für die Wissenschaftscommunity in den USA?
Also was wir gerade im ganzen Land wirklich beobachten können, ist eine extreme Verunsicherung, sowohl bei einzelnen WissenschaftlerInnen als auch institutionell. Also wir haben auch einige Ähnliches schon in den Bundesstaaten in den letzten Jahren gesehen. Ich habe letztes Jahr dazu in Florida geforscht und was einfach klar ist, dass wenn die Drohung im Raum steht, den Geldhahn zuzudrehen, dann bedeutet das einfach auch, dass an Universitäten der öffentliche Widerstand gegen diese Eingriffe stillgelegt wird. Und das hat auch viel vorauseilenden Gehorsam zur Folge. Das heißt also, Diversitätsmaßnahmen werden zum Beispiel gestrichen und teilweise gibt es auch Anweisungen an Fakultätsmitglieder, sich politisch möglichst unauffällig zu verhalten. Also sowas kann eben erreicht werden, wenn man die droht, den Universitäten ihre Existenzgrundlage zu entziehen. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, Wissenschaft ist einfach auf eine Planbarkeit angewiesen, also auch auf viele Jahre hinweg. Und das heißt, allein diese große Verunsicherung, die gerade herrscht, man weiß nicht, was mit den Forschungsgeldern passiert, kommen die noch, sind die ganz gestrichen, das hat erhebliche Auswirkungen. Also ich habe ja gerade gesagt, es gibt Einstellungsstopps, es gibt Entlassungen, aber viele Forschungseinrichtungen nehmen gerade einfach keine Doktoranden mehr an und pausieren auch ihre strategische Planung. Und man kann sich natürlich vorstellen, das wird viele Forschungsprojekte massiv zurückwerfen oder sie werden auch einfach ganz abgebrochen.
Was heißt das denn für die Wissenschaft im Rest der Welt? US-Forschung war bisher oft Spitzenforschung, international gesehen ganz vorne mit dabei. Und die Wissenschaftswelt ist ja auch eine wahnsinnig vernetzte international. Müssen wir zum Beispiel neue Studien aus den USA in Zukunft skeptischer betrachten?
Also so weit würde ich noch nicht gehen tatsächlich. Okay. Ich glaube, wir sehen jetzt noch nicht, dass wirklich politisch gelenkte Forschung in diesem Sinne stattfindet. Wir sehen einfach, dass in manchen Bereichen die Forschung zurückgefahren wird. Und das wird natürlich an sich auch schon erhebliche Auswirkungen haben. Das wird die globale Wissenschaftscommunity auch zu spüren bekommen. Ich vermute, dass das vor allen Dingen in Bereichen jetzt zum Beispiel wie Umwelt- oder Klimaforschung, auch in der Impfforschung und natürlich alles, was irgendwie mit dem Thema Diversität, Antirassismus und solche Themen zu tun hat, kann ich mir gut vorstellen, dass hier die Forschung zurückgefahren wird. Und das wird natürlich den wissenschaftlichen Fortschritt in diesen Bereichen auch global betreffen und zurückwerfen.
Die Trump-Regierung schränkt die US-amerikanische Wissenschaft systematisch stark ein, sowohl finanziell als auch inhaltlich. Weitermachen darf offenbar nur die Forschung, so scheint es die Strategie zu sein, die auf Linie ist. Warum das so gefährliche Folgen für die Wissenschaftsfreiheit hat, nicht nur in den USA, auch international, das hat uns Dr. Jannika Spannagel eingeordnet. Sie ist Postdoktorandin am Exzellenzcluster Scripps der Freien Universität Berlin. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Schönen Samstag noch.
Vielen Dank.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Tintenfische haben drei Herzen. Tintenfische haben drei Herzen. Zwei Herzen befinden sich in der Nähe der Kiemen. Dort wird das Blut mit Sauerstoff angereichert. Das dritte Herz verteilt das sauerstoffreiche Blut dann im restlichen Körper. Das heißt, Tintenfische haben zwar drei Herzen, aber nur einen Blutkreislauf. Dieses System ermöglicht den Tieren eine optimale Sauerstoffversorgung. Übrigens, ihr Blut ist blau.